Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Far Away. Klassischerweise im McAllister Tower, 12. Stock, San Francisco. Ja, das wisst ihr alles, ne? Mir geht's wieder ein bisschen besser als letzte Woche. Das ist die erste gute Nachricht. Ob es weitere gute Nachrichten gibt, weiß ich noch nicht. Doch, wahrscheinlich schon. Ja, nee, ist bei mir so alles ganz toll. Und viel Arbeit zwar. Aber das hatte ich einkalkuliert. Und tatsächlich bin ich heute etwas früher dran als sonst. Ich bin nämlich noch vor meiner einzigen Mittwochsvorlesung und komme gerade aus einem informellen Interview mit einem Partner einer internationalen Großkanzlei, von der ich schon einen anderen Partner letzte Woche virtuell getroffen hatte. Und dachte, naja, jetzt wo ich schon so eine Stunde lang übers Internet geredet habe, kann ich ja noch mal eine Stunde lang übers Internet reden. Nee, keine Stunde, weil ich darf ja maximal 40 Minuten brauchen, wenn ich mich recht erinnere, ne? Wenn das so sein soll, dann würde ich sagen, ist es besser, wenn ich direkt mal beginne. Und zwar beginne ich selbstverständlich mit der Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche kommt wieder von sfgate.com, denn der Chronicle kostet immer noch Geld. Und sie lautet: San Francisco School Board Members voted out in a landslide. Das heißt, Mitglieder des Schulboards, also des Schulaufsichtsgremiums, wie heißt denn das in Deutschland? Ich weiß es nicht, sind gestern abgewählt worden in den kommunalen Wahlen hier in San Francisco. Und das war ein Recall. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal über Recalls gesprochen. Damals ging es um den Gouverneur, Gavin Newsom. Da ist der Recall ja ziemlich krachend gescheitert, was auch gut so war, denn das war so eine, ja, es ist so eine republikanische Masche gewesen, quasi zu sagen, hier Pandemiebekämpfung, das gefällt uns nicht, wir wollen jetzt, dass ein Jahr vor dem Ende der regulären Amtszeit der Gouverneur abgewählt wird und ersetzt wird, am besten durch einen unserer Kandidaten. Das hat damals nicht funktioniert. Diesmal ist es nicht gänzlich unähnlich. Also es ist nicht so klar, wessen Taktik und wessen Idee das war. Aber es ist eben schon so, dass es sich wieder um einen Recall handelt, der auch eng mit Pandemiebekämpfung und eben auch mit sonstigen politischen Themen verknüpft ist. Dieses Schoolboard, das war nämlich sehr kritisiert worden, wohl Anfang des letzten Jahres, dafür, dass es in seinen Themen quasi nicht behandelt hat, die schnelle Wiedereröffnung von Schulen, sondern dass es sich stattdessen auseinandergesetzt hat mit der Umbenennung von Schulen, von 44 Einrichtungen, glaube ich, die eben in irgendeiner Form Namen hatten, die als schwierig angesehen wurden. Also als Menschen mit ja, rassistischer Vergangenheit, sonstigen Geschichten. Diese Namensdebatten, die sind ja durchaus ein großes Thema, auch aus vielen guten, einigen vielleicht schwächeren Gründen, aber insgesamt ein großes Thema. Und offenbar hat sich die Elternschaft dann eben so ein bisschen empört darüber, dass man dieses Thema für wichtiger befinden würde als die schnelle Öffnung der Schulen. Ich bin ja immer so ein bisschen, ja, nett formuliert zwiegespalten bei dieser Argumentation, weil ich der Auffassung bin, dass Gremien schon multitaskingfähig sind. Also gibt es nichts Wichtigeres, ist wahrscheinlich das schlechteste Argument der Welt gegen jede politische Handlung. Mit gibt es nichts Wichtigeres kann man halt vor allem rechtfertigen, dass man gar nichts tut. Denn was Wichtigeres ist, dass man sich entschieden hat zu tun, gibt es eigentlich immer. Deswegen sehe ich diesen Vorwurf, naja, wir brauchen offene Schulen und ihr kümmert euch stattdessen um die Umbenennung von Schulen als, ja, es ist nicht so richtig. Es überzeugt mich nicht inhaltlich. Nichtsdestotrotz, diese Wahl ist recht deutlich ausgefallen. Also es sind jeweils Ergebnisse von über 70% für die Abwahl dieser drei Mitglieder des School Boards, die abgewählt werden konnten. Da gab es offenbar Beschränkungen. Ich möchte da nicht in die Tiefe des Wahlrechts gehen, warum die anderen vier nicht abgewählt werden konnten. Alle drei sind Demokraten. Es ist San Francisco und alle drei werden auch durch Demokraten ersetzt, nämlich durch die Bürgermeisterin, die Mitglieder des School Boards neu auswählen wird. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob das alles irgendwie nur ein performativer Akt war oder ob das alles Sinn hatte. Aber naja, ich hätte im Prinzip mitwählen dürfen übrigens, weil bei kommunalen Wahlen man Wahlrecht hat, wenn man in der Stadt lebt, also wohnt, und zwar unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Aber ich durfte nicht mitwählen, weil ich tatsächlich keine Kinder im schulpflichtigen Alter habe. Das war nämlich in diesem Fall die zweite Voraussetzung. Sonst hätte ich mich höchstwahrscheinlich gegen den Recall entschieden, denn Ja, Menschen und Medien, auf deren Meinung ich Wert lege, hatten das auch so geraten und ich finde einfach die Argumentation nicht so überzeugend. Also auch in Pandemien ist es wichtig, nicht nur über Pandemien zu reden. Und wenn es das Anliegen gibt, Schulen und Einrichtungen umzubenennen, ja, dann gibt es das Anliegen nun mal. Da muss man in irgendeiner Form damit umgehen. Anliegen zu ignorieren ist auch nur Umgang. Also wenn man das Anliegen nicht weiter betreibt, dann heißt das nicht, dass man irgendwie sich nicht damit beschäftigen würde. Man hat ja trotzdem Zeit dafür aufgewendet und Energie dafür aufgewendet. Also, wie gesagt, mich überzeugt das alles nicht so. Es ist viel Populismus auch ein bisschen dabei, aber wenn die Menschen glauben, dass mit den neuen Schoolboard-Mitgliedern, die sie alle noch nicht kennen, weil die von der Bürgermeisterin benannt werden, alles besser werden sollte, dann sollen die Menschen das nun mal glauben. Das war die Schlagzeile der Woche. Nun ja, beginnen wir mit der Woche und zwar pünktlich, im Gegensatz zu mir selbst nämlich. Der Donnerstag begann eher unerfreulich, denn zum zweiten Mal in einem halben Jahr hat mein Handy statt eines Weckertons eine Art Bluescreen produziert. Also kein Bluescreen, sondern eine Kommandozeile. Offenbar hatte es versucht, in der Nacht neu zu starten und hat diesen Neustart aber nicht hinbekommen. Und dann war da so eine Kommandozeileneingabe, weswegen mein Wecker nicht geklingelt hat. Und die Baustelle sich hier gegenüber hat sich entschieden, zwar um 3 Uhr morgens tätig zu sein, aber eben nicht mehr um 8 Uhr morgens, wenn sie mich hätte wecken können. Deswegen war ich tatsächlich eine Stunde zu spät dran für meine zum Glück virtuelle Vorlesung in Criminal Procedure. Das war auch das erste Mal, dass ich mich bei irgendwas verspätet habe hier oder auch nur teilweise gefehlt habe. Ja, sehr ärgerlich. Criminal Procedure, da ging es dann wieder um die Terry Searches und Seizures, also quasi sehr limitierte Durchsuchungen und Kontrollen von Personen, wenn man einen begründeten Verdacht hat, dass es irgendwie was Kriminelles gibt. Und ja, das haben wir so ein bisschen vertieft und auch als Teilthema, glaube ich, abgeschlossen, mehr oder weniger. Dann hatten wir noch Property. Da haben wir gesprochen über das Eigentum oder Eigentumsrechte an der eigenen Stimme und am eigenen Erscheinungsbild. Bette Midler hat Ford, glaube ich, verklagt irgendwann mal in den 80ern, weil Ford einen ihrer Hits für einen Werbespot nachgesungen hat. Also die haben sie selber angefragt, sie meinte, sie macht keine Werbung. Und dann haben sie eine Sängerin verpflichtet, die sie nachsingen oder nachahmen sollte. Und tatsächlich hat Ford das verloren. Also Bette Midler hat diesen Rechtsstreit gewonnen. Und ihr wurde eben bestätigt, dass man ihre Stimme nicht einfach so nutzen darf für kommerzielle Zwecke. Es ist jetzt nicht generell so, dass man niemandes Stimme nutzen dürfe. Aber zumindest dann, wenn es um kommerzielle Zwecke geht, also nicht um eine Parodie im künstlerischen Sinne. Und dann, wenn eben als eine besonders, ja, unterscheidungskräftige oder bekannte Stimme ist, dann soll das eben gelten. Also die kommerzielle Ausnutzung bekannter Stimmen, könnte man sagen, die ist untersagt ohne Zustimmung der Person, die nachgeahmt wird. Ja, das habe ich gelernt und das war dann auch schon der Donnerstag. Bin mir also nicht ganz sicher, ob man legal meine Stimme nachmachen darf, für kommerzielle Zwecke. Falls das jemand versuchen möchte, möge man mir bitte Bescheid sagen und dann verklage ich die Leute mal testweise, einfach um das rauszufinden. Also aus wissenschaftlichem Interesse daran, ob ich kommerziell in meiner Stimme geschützt bin oder nicht. Wir werden sehen. Ja, Freitag habe ich ja keine Vorlesungen, das dürfte bekannt sein. Aber ich hatte, wie gerade schon angedeutet, ein informelles Interview mit jemandem, also einem deutschen Partner, einer US-Großkanzlei, die wiederum aber auch Büros in Deutschland unterhält. Es sind natürlich so die potenziell, sage ich mal, interessanten Arbeitgeber für mich, ne? Großkanzleien, die international tätig sind und eben auch in Deutschland tätig sind. Das hat natürlich eine gewisse Zugänglichkeit einfach an der Stelle. Aber es ist natürlich auch nicht so leicht, da reinzukommen und aktuell kann ich mich eh noch nicht wirklich bewerben, weil ich ja noch nicht zugelassen bin als Anwalt. Deswegen setze ich so auf so informelle Interviews. Was ich noch ergänzen wollte, ich glaube, ich hatte es noch nicht erwähnt, meine moralische Unbedenklichkeit ist inzwischen auch bestätigt worden. Das heißt, die zweite Voraussetzung zur Anwaltszulassung in Kalifornien ist jetzt auch eingetreten. Das heißt, jetzt kommt nur noch der einfache Teil, nämlich das Bar Exam bestehen. Nun ja. Ja, das Interview war sehr interessant. Es ging so ein bisschen um Möglichkeiten, hier in den USA Fuß zu fassen als deutschstämmiger Anwalt. Und ja, ich habe ein bisschen was gelernt, habe vor allem viele weitere Kontakte bekommen. Es ist ja immer so ein bisschen der wichtigste Zweck eigentlich, dass man so diese Interviewserie dann fortsetzt, quasi. Und ja, das habe ich dann ja vorhin getan, wie ich gerade schon angedeutet habe. Und ein paar Dinge stehen jetzt noch aus. Also ich versuche mich gerade so ein bisschen durch die Partnerriege dieser Kanzlei zu bewegen und gerade mit den Datenschutzleuten so ein bisschen zu sprechen. Einfach aber auch, weil es interessant ist. Also jetzt nicht mal so sehr unmittelbar als Bewerbungsgespräch, sondern weil eben auch diese Großkanzlei-Erfahrung mit Datenschutzthemen, die kenne ich ja so nicht. Also es ist einfach spannend, mit den Leuten zu reden. Es ist immer so eine halbe Stunde eigentlich. Heute war es eine Stunde, weil der Partner auch sehr viel erzählt hat, eben über seine eigene Geschichte und Karriere, was auch super interessant war. Aber normalerweise ist es eben auch nur überschaubarer Zeitaufwand. Auch heute war es ja ein überschaubarer Zeitaufwand. Ich hatte ja Zeit, sonst hätte ich wahrscheinlich nur angefangen, hier früher aufzunehmen. Das wäre aber auch alles gewesen. Genau, nach diesem Interview habe ich mich dann mit Torz beschafft. Torz, der letzte Teil meiner Barexamen-Vorbereitung insoweit zumindest, also die paar letzten Vorlesungsvideos. Das war dann recht schnell erledigt zum Glück, denn am Freitag war schon ein wunderschönes Wetter, also strahlender Sonnenschein, 23, 24 Grad. Und ich habe mich dann entschieden, mich zum Alamo Square auf den Weg zu machen. Und ja, da ein bisschen im Park gesessen, die Sonne genossen und dann so nach 2 Stunden wieder zurück. Da gab es dann nämlich ein Trivia unserer Studierendenorganisation Outlaw. Und ja, da hatten wir ein Trivia, haben ein paar Gläser Wein getrunken. Später gab es noch Leute, die mit Gin Tonic ankamen. Und dann saßen wir eben in diesem Skyroom endlich mal wieder, der ja hier im Dachgeschoss des McAllister Tower ist und eine wunderbare Aussicht über die Stadt bietet. Haben uns ein bisschen unterhalten, hatten ja Gin Tonic und war insgesamt ein wunderbar netter Freitagabend. Joa, nichts mit Wochenende. Erstmal hier Rechtsthema, ne? Rechtsthema der Woche. Ich habe mich entschieden für Defamation. Defamation habe ich schon mal so andeutungsweise ein bisschen als Rechtsthema behandelt, aber nicht detailliert und ich glaube auch nicht explizit. Defamation ist ein Tort, also ist quasi gehört zu den Dingen, die ich jetzt gerade gelernt habe, kannte ich aber schon vorher. Und Defamation ist ja so ein bisschen das, was ich auch in Deutschland neben dem Datenschutzbereich gemacht habe, nämlich quasi dafür zu sorgen, dass keine falschen Behauptungen aufgestellt werden, die jemanden in schlechtes Licht rücken. Und Defamation kommt aus dem englischen Common Law, wird da unterteilt in Libel und Slander. Libel ist gedrucktes Wort und Slander ist gesprochenes Wort, so ganz grob gesagt. Es gibt da ein bisschen Detailfragen, zum Beispiel ist bis heute nicht so gänzlich geklärt, ob eine E-Mail eigentlich Slander ist oder eben doch Libel ist. Die Tendenz geht tatsächlich dahin, dass es eher als gesprochenes oder quasi gesprochenes Wort behandelt wird, weil es eben ja auch nicht zum Abdruck gedacht ist. Also Libel ist eher so der pressemäßige Bereich, könnte man sagen. Und Slander ist eher so der private Bereich. Ist aber eine sehr grobe Unterteilung. Also nicht mal eine Faustregel, das ist noch ein bisschen weniger. Ja, im Common Law ist es so gewesen, wie es auch in Deutschland normalerweise ist, dass eben die Person, die eine Äußerung tätigt, die Wahrheit dieser Äußerung beweisen muss, um nicht in Anspruch genommen werden zu können. Also wenn man verklagt wird wegen einer Falschäußerung, dann muss man belegen können, dass die Äußerung tatsächlich wahr war. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, das ist eine sogenannte Beweislastumkehr, auch im Deutschen. Denn eigentlich ist es so, dass ein Kläger alle Voraussetzungen des eigenen Klageanspruchs oder eine Klägerin alle Voraussetzungen des eigenen Klageanspruchs beweisen muss. Also vortragen und beweisen muss. Sprich, wenn ich sage, ich will das Auto hier von dir haben, es geht eigentlich immer um Autos, wenn es nicht gerade um Pferde geht, in Beispielen, dann muss ich belegen, dass dieses Auto mir gehört und muss belegen, dass du es mir in irgendeiner Form weggenommen hast, damit ich es zurückkriege. Naja, gut, eigentlich muss ich nur das Eigentum belegen und dass du kein Recht hast, es zu besitzen. War vielleicht kein so tolles Beispiel. Aber das ist so ein bisschen die Grundlage. Ne? Und im Äußerungsrecht ist es eben umgekehrt, denn da muss ich zwar beweisen, dass die Äußerung getätigt worden ist und auch in gewisser Weise irgendwie Leute erreicht hat und dass sie meine Ehre beeinträchtigt. Aber ich muss eben nicht beweisen, dass sie unwahr ist. Der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, dass man ja sonst auf Risiko irgendwelche Äußerungen tätigen könnte und dann immer die andere Seite quasi dafür sorgen müsste, dass gezeigt wird, dass die Äußerung unwahr ist. Das kann ganz schön schwierig sein. Also, wenn man zum Beispiel über jemanden sagen würde, das ist ein Dieb, dann ist es sehr schwierig zu belegen, dass man kein Dieb ist. Also, wie macht man das? Macht man das, indem man irgendwie einen Registerauszug vom Bundeszentralregister vorlegt, wo drin steht, dass es keine Verurteilung wegen Diebstahl gab? Ich meine, man kann ja trotzdem Dieb sein, man ist dann vielleicht noch nicht verurteilt worden. Also es sind eher praktische Probleme, die zu dieser deutschen Regelung führen. Und eben auch der Common Law-Regelung, der ursprünglichen. In vielen Bundesstaaten ist es eigentlich inzwischen nicht mehr so in den USA. Da ist es jetzt so, dass man zumindest beweisen muss, dass die Äußerung unwahr war und dass eben auch eine gewisse Form von Fahrlässigkeit daran vorlag, sie zu veröffentlichen. Also das ist zumindest der Standard im journalistischen Bereich. Es gelten andere Standards für andere Konstellationen. Also wenn es eine Privatperson war, gilt ein anderer Standard. Wenn die Äußerung über eine öffentliche Person getätigt wird, gilt ein anderer Standard. Das geht sehr in die Tiefe. Und für ein Rechtsthema der Woche möchte ich natürlich in diese Tiefe nicht gehen. Insofern soll es das erstmal gewesen sein mit den Grundzügen, also den grundlegendsten Grundzügen des amerikanischen Äußerungsrechts, Defamation und den beiden Punkten Libel und Slander. Der Samstag begann mit einem Sieg des FC St. Pauli. Das ist insofern erfreulich, dass es das ja seit Dezember, glaube ich, oder sogar November, jedenfalls gegen Schalke, dass es das seit dem Sieg gegen Schalke im letzten Jahr nicht mehr gab. Also trotzdem ja die Tabellenführung relativ lange behalten und jetzt auch wieder erobert mit einem 3:2-Sieg in Regensburg. Bisschen dramatisch war es eigentlich schon. Also so erste Halbzeit hätte man auch 4:0 in Führung liegen können, war aber nur 2:0. Und die Schlussphase, naja, also alle Zweikämpfe im eigenen Strafraum irgendwie in der Luft gefühlt zu verlieren, das sorgt schon so ein bisschen für Zittern und graue Haare. Andererseits, graue Haare mit Anfang 30 sind dann auch langsam mal okay, denke ich. Nein. Ja, doch. Ja, das war jedenfalls sehr erfreulich. Und noch weitaus erfreulicher war dann, dass wir uns danach mit ein paar LLM-Leuten getroffen haben, um zum Strand zu fahren, nämlich dem Marshall Beach. Und dort haben wir dann einige sehr erfreuliche Stunden verbracht. Es war nämlich noch ein bisschen wärmer als am Freitag schon, also so 25, 26 Grad fast, würde ich sagen. Dieser Strand ist ein sehr schöner, wenn man da sitzen will. Der Pazifik ist zum Schwimmen nicht so toll. Also das Wasser ist doch sehr, sehr, sehr kalt immer und es gibt auch so gewisse Strömungen. Wobei bis zu den Strömungen kommt man bei den Temperaturen des Wassers aktuell auch nicht. Aber war trotzdem nett, am Strand zu sitzen und insofern eine ganz gute Sache. Abends hätte dann eigentlich noch eine Privatparty angestanden, aber irgendwie haben es die Leute nicht so richtig geschafft, sich zu organisieren. Und als dann um 22 Uhr alle abmarschbereit waren, habe ich dann gesagt, nee, wird mir ein bisschen zu spät, denn am Sonntag war ja noch was. Da komme ich aber gleich zu. Also Samstag schön St. Pauli-Sieg und Sonne und Strand. Und mehr. Was will man eigentlich mehr? Das Essen der Woche habe ich mal wieder ausnahmsweise. Also kein Ort. Ich habe tatsächlich mal wieder was gegessen. Wobei ich tatsächlich, glaube ich, nicht über was spreche, was ich diese Woche gegessen habe. Ist auch egal. Das Essen der Woche ist die Barbecue-Soße. Barbecue-Soße ist ja in Deutschland, würde ich sagen, führt sie immer noch so ein kleines Nischendasein. Also es gibt sie, aber es gibt meistens so ein bis drei Versionen. So, dann vielleicht eine mit Whisky oder so oder eine ein bisschen schärfer, aber das war es dann eigentlich auch so an Auswahl. Klar, man findet immer irgendwie noch so Luxusprodukte, aber an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass die Barbecue-Soße in Deutschland mehr führt als ein Nischendasein, wenn es auch eine sehr große Nische inzwischen sein mag. Das ist in den USA völlig anders. Also hier hat quasi jeder Bundesstaat seine eigene Barbecue-Soße und sogar jede Gegend oft. Insbesondere in den südlichen Staaten nämlich. Also die Ursprünge der Barbecue-Soße liegen irgendwo zwischen Texas und North Carolina. Tatsächlich ist es auch ein Teil von schwarzer Geschichte in den USA. Also gerade die Soßen in den beiden Carolinas haben sehr starke afroamerikanische Einflüsse, während andere Soßen, zum Beispiel, ich glaube, in Tennessee, wiederum stärker von deutschen Einwanderern geprägt sind. Also gerade so senflastige Soßen haben oft einen Bezug irgendwie zu Deutschland. Erstaunlicherweise. Das sind so ein bisschen die beiden Einflüsse. Sprich, es gibt eine ganz breite Varianz von Soßen, sehr süß, sehr würzig, was auch immer, chili-lastig, schärfer. Also gerade Texas. In Texas ist es häufig schärfer. Liegt auch in der Nähe zu Mexiko wahrscheinlich wiederum. Während so Louisiana und so Geschichten, das ist dann wieder eher ein bisschen, ja, süßlicher. Und dann gibt es eben noch diese Senfanteile. Genau, Barbecue-Soße wird natürlich auf ganz verschiedene Weise verwendet. Also in Deutschland ja meistens als Beilage. Aber zum Beispiel, wenn man Barbecue im St. Louis-Style macht, dann heißt das hier, dass man quasi Steaks in dieser Soße oder Ribs in dieser Soße kocht nochmal auf dem Grill. Also das ist ein bisschen Slow Cooking. Das geht so ein bisschen in Richtung Pulled Pork und solche Geschichten. Daher kennt man das vielleicht am ehesten. Also riesige Varianz irgendwie an Möglichkeiten, wie man Barbecue-Soße zubereiten kann und sollte. Und wahnsinnig viele Stile. Also wenn man da mit so einer deutschen Kühn oder was weiß ich Standard-Barbecue-Soße ankommt hier, dann hat man doch wahrscheinlich eher verloren. Ist eine Kulturtechnik, die Zubereitung von Barbecue-Soße und die Nutzung von Barbecue-Soße. Insofern hatte sie es verdient, einmal zum Essen der Woche in diesem Podcast ernannt zu werden von unserem Essen der Woche-Komitee. Das besteht aus mir. Ja. Am Sonntag natürlich das Ereignis des US-Sportkalenders, der Super Bowl in Los Angeles oder vielmehr in Inglewood im Stadion der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers. Allerdings nur eins der beiden Teams im Super Bowl, nämlich die Los Angeles Rams, die ja vor 2 Wochen bedauerlicherweise die 49ers besiegt hatten, sehr knapp. Gegner der Rams waren die Cincinnati Bengals, noch vor einigen Jahren das schlechteste Team der NFL. Und mit ihrem relativ, also sehr, sehr jungen Quarterback Joe Burrow, der in seinem 2. Jahr ist in der NFL, tatsächlich dann quasi in einem märchenhaften Aufstieg diese Saison. Teilweise ein bisschen glücklich, aber auch mit starken Leistungen in den Super Bowl gekommen. Unter anderem gegen die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes, die ja durchaus auch nicht so schlecht Football spielen können. Aber trotzdem war die Favoritenrolle eben recht klar verteilt, denn die Los Angeles Rams hatten sich ein Star-Team zusammengekauft. Wobei man das immer so ein bisschen, also ich finde das zwar, bin kein großer Freund der Rams, muss man sagen, aber das Zusammenkaufen muss man immer ein bisschen in Anführungsstrichen sehen, weil ja finanziell für alle Teams in der NFL durch die Salary Cap die sogenannte die gleichen Voraussetzungen gelten. Sprich, kein Team kann wirklich viel mehr Geld ausgeben als ein anderes Team. Aber die LA Rams haben eben sehr viel darauf gesetzt, dass sie dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Und so ist es dann am Ende auch gekommen. Mit einem auch recht knappen Ergebnis wiederum. Aber das ist dann am Ende auch egal, da fragt keiner mehr nach. Sicherlich ein Highlight war die Halbzeitshow, die das erste Mal in der NFL-Geschichte von Hip-Hop dominiert wurde. Wobei die NFL da so ein bisschen, weiß ich nicht, also hat sich da sehr für gelobt, fand ich, dafür, dass das alles so Künstler waren, die vor 1 bis 3 Jahrzehnten ihre große Zeit hatten oder ihre größte Zeit hatten. Also Dr. Dre war dabei, Eminem war dabei, Snoop Dogg, Kendrick Lamar war dabei, ja, 50 Cent mit einem Überraschungsauftritt. Also alles doch eher so 90er, 2000er, könnte man sagen. Trotzdem war es toll. Also klar, war es trotzdem toll, denn ich meine, die Musik hat mich irgendwie begleitet über Jahrzehnte und sicherlich auch viele der vielen, vielen, vielen hunderttausend Menschen, die hier zuhören. Nee, es war eine tolle Halbzeitshow und hat Spaß gemacht. Und ja, ich habe den Super Bowl verfolgt auf einer Party, zu der ich netterweise mitgeschleppt worden bin, außerhalb der Uni-Geschichte hier. Im Castro war ich. Und das war auch eine sehr schöne Veranstaltung. Also es gab Margaritas, die irgendwie aus purem Tequila bestanden, glaube ich. Ich habe auch nur einen sehr kleinen davon getrunken. Das hat auch schon gereicht, um meinen Montag ein bisschen negativ zu beeinflussen. Aber insgesamt sehr spaßig, sehr schöne Angelegenheit. Hat Spaß gemacht. War ein schöner Tag. Am Montag in Evidence haben wir dann endlich die Hearsay Rule, also die Regel gegen Hörensagen im Beweisrecht abgeschlossen. Und ja, so richtig steige ich mir noch nicht durch. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Ausnahmen, aber ich denke, das wird mit der Zeit sich auch ein bisschen einspielen, hoffentlich. Und dann schauen wir mal, ob ich das, wenn es darauf ankommt, auch richtig anwenden kann, die Regel. In Data Privacy wiederum ging es um biometrische Erkennungsverfahren, also insbesondere Gesichtserkennung und solche Geschichten. Das haben ja sicherlich auch alle mitbekommen. Facebook Gesichtserkennung auf Fotos und aber auch beispielsweise am Berliner Südkreuz diese Gesichtserfassungstechnologie, die da getestet wurde eine Zeit lang und eben Fahrgäste von S-Bahnen erkennen sollte. Also es sind große Themen in jedem Fall, weil Gesichtserkennung natürlich einerseits ein praktisches Mittel ist, um irgendwie zum Beispiel Geräte zu entsperren. Also mein Handy ist zum Beispiel eine großartige Pandemie-Fehlkonstruktion. Ich habe ein Google Pixel 4 und das ist damals kurz vor Corona rausgekommen und hat ausschließlich auf Gesichtserkennung gesetzt. Die Gesichtserkennung ist top. Es gibt keinen Fingerabdrucksensor. Und die Gesichtserkennung ist wirklich klasse. Das Problem ist nur, wenn man eine Maske trägt, ist sie nicht mehr so klasse. Also da hatte Google leider sehr schlechtes Timing. Also Gesichtserkennung ist jedenfalls ein unglaublich komfortables Mittel, um irgendwie so Geräte zu entsperren, natürlich, wenn man nicht gerade eine Pandemie hat. Aber birgt natürlich auch einfach Gefahren, ne? wie ja jede Technik, mit der man Geräte entsperren kann, letztlich auch immer Gefahren birgt. Also jede biometrische Technik. Fingerabdrücke sind natürlich auch eine biometrische Technik, nicht zu vergessen. Und letztlich, das ist eben, kann eben für vielerlei Dinge genutzt werden. Also auch DNA, ne, ist letztlich auch eine biometrische Technik. Und wenn man Fingerabdrücke hat, wenn man DNA hat oder wenn man irgendwie ein Foto hat, dann ist das natürlich gleichzeitig auch ein klassischer kriminalistischer Identifikator. Also das wird natürlich auch von Behörden genutzt, um StraftäterInnen zu identifizieren und solche Geschichten und was man nicht alles damit machen kann. Also im Prinzip ist es immer auch ein Mittel, um Bewegungen zu verfolgen, um Aktivitäten zu verfolgen und um zu tracken. Sprich, das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Zusammenspiel mit dem Geotracking, was wir in der Woche davor hatten. Es sind wahrscheinlich die beiden großen Themen, einfach weil die Technik das Geotracking quasi voraussetzt und das biometrische Tracking eben in einem viel größeren Umfang ermöglicht, als das bisher jemals der Fall war. Also wenn man vor 20 Jahren jemandem gesagt hätte, dass wir alle irgendwie heute ein Gerät mit einem Fingerabdrucksensor in der Tasche haben und uns da mehrfach am Tag darauf identifizieren, um darauf zugreifen zu können, ja, das hätte wahrscheinlich auch niemand so richtig geglaubt, so aus datenschutzrechtlicher Perspektive. Aber es ist jetzt so und man muss natürlich damit umgehen, was eben mit diesen Daten geschieht, die in riesiger Menge von uns selbst erstellt werden. Wie ich schon mal gesagt habe, ich bin ja kein großer Freund von Panikmache in Datenschutzbereichen, aber ich bin großer Freund davon, sich Dinge bewusst zu machen, die man tut. Und das ist so ein bisschen der erste Schritt. Also, dass man sich klar macht, wenn ich hier meinen Fingerabdruck auf diesem Handy speichere, wenn ich hier meine Gesichtserkennungsfotos speichere, das sind Daten, die hat mein Handybetreiber. Mein Handyhersteller wusste vielleicht vorher nicht, wie ich aussehe, jetzt kann er es aber wissen. Und hatte meinen Fingerabdruck vielleicht vorher nicht, jetzt kann er ihn aber haben. Klar, das wird abgesichert auf verschiedenste Weisen vor Zugriffen, die sachfremd sind, aber die Daten sind eben übertragen. Sie sind dort. Das darf man nicht vergessen. Also auch wenn das nicht unbedingt heißt, dass man jetzt Risiko hat oder in Unsicherheit schwebt, in Gefahr schwebt in irgendeiner Form. Man sollte sich klar machen, dass es potenzielle Gefahren sein können. Das ist eigentlich mein einziges Anliegen in dem Bereich. Genau, und darüber haben wir am Montag gesprochen und das war Datenschutzrecht. Ja, am Dienstag gab es dann tatsächlich wieder die erhoffte CrimPro-Einheit in person. Also hatte sich der Professor offenkundig wieder gesund genug gefühlt und auch freigetestet, um da wieder persönlich anwesend zu sein. Das, ja, ist ganz angenehm. Also er hat recht häufig erwähnt, dass er hofft, das sei seine letzte Zoom-Session gewesen, letzte Woche. Man kann da, glaube ich, ein bisschen skeptisch sein, immer so grundsätzlich. Aber ja, vielleicht ist ja jetzt mal Optimismus angebracht. Genau, da ging es um Administrative Searches, das sind also quasi Durchsuchungen, die nicht für Ermittlungszwecke, sondern für andere Zwecke durchgeführt werden. Also beispielsweise am Flughafen, wenn man da durch einen Metalldetektor geht, das ist eine Administrative Search. Oder Checkpoints für ja, betrunkenes Fahren, also Fahren unter Einfluss von Alkohol, solche Geschichten. Das sind Dinge, die sind für einen sehr beschränkten Zweck erlaubt. Und eben nicht zur normalen Verbrechensbekämpfung. Aber ja, die gibt es eben, genau. Ja, dann gab es ein bisschen Property. Da ging es darum, wie Eigentum auch beschränkt werden kann, etwa im Falle von Wohneigentum. Und dann gab es das Bailment, das sogenannte Bailment. Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau Geschäftsbesorgung oder sowas in der Richtung, könnte man vielleicht sagen, was genau da die Entsprechung im deutschen Recht wäre. Also, wenn man quasi eine Sache in die Hände einer anderen Person gibt, um sie verwahren zu lassen oder sowas. Ja, Verwahrung. Ach naja, Sachenrecht ist lange her. Jedenfalls, darum ging es aber so interessant. War das dann auch nicht. Ja, und machen wir direkt weiter mit dem Mittwoch, dem heutigen. Da habe ich jetzt gerade ein paar mehr Stunden von rumgebracht, wie man vielleicht, nee, ich glaube, das sieht man immer nicht. Ich glaube, das entferne ich immer. Den Zeitcode der einzelnen Kapitel. Jedenfalls hatte ich gerade noch eine Einheit Evidence mit einer Gastprofessorin quasi, die eigentlich für Criminal Procedure zuständig ist, aber uns heute so ein bisschen was über die Confrontation Clause erzählt hat, also das Recht darauf, dass man eben ja, Menschen, die gegen einen aussagen, vor Gericht oder sonst wie konfrontieren und ins Kreuzfeuer nehmen können, Kreuzverhör nehmen können muss. Genau, das war gerade das Thema. Und damit habe ich meinen Mittwoch jetzt wesentlich noch geschafft, werde ein wenig vorbereiten müssen noch für morgen und freue mich, denn morgen ist Squad, also unsere Bier- und Pizza-Veranstaltung findet zum ersten Mal wieder an der Uni statt. Außerdem habe ich ein langes Wochenende, denn der Montag ist der President's Day oder auch Washingtons Geburtstag. Den werden wir dann feierlich begehen. Der eigentliche Montag wird damit auf den Dienstag verlegt. Das ist eine Fiktion. Also ich habe dann dienstags die Montagsvorlesungen und die Dienstagsvorlesungen, die verschwinden einfach. Ja, das ist so. Das kommt manchmal vor. Ja, jedenfalls, genau, ist das dann so. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die ganze Folge hier vor der Vorlesung aufnehmen könnte, aber ich habe es halt nicht ganz hinbekommen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen K.O. tatsächlich. Das führt aber dazu, dass ich tatsächlich mal eine relativ kurze Folge hinbekommen habe. Das ist doch mal erfreulich. Ja, trotzdem hoffe ich, dass es euch allen Spaß gemacht hat und wünsche eine ebenfalls spaßige und erfolgreiche Woche und ja, in aller Kürze würde ich sagen, wir hören voneinander.